Ja, vielen Dank für den Einstieg, für das Lesen des 28. Kapitels aus dem Evangelium nach Matthäus. Und wir kommen ja von Karfreitag und wissen hoffentlich, dass Jesus da gestorben war, begraben worden ist. Und heute feiern wir die Auferstehung Jesu aus den Toten. Und darum ging es in diesem Kapitel und auch um das, was kurz danach geschah, nämlich Jesu Missionsbefehl, kurz vor seiner Himmelfahrt. Matthäus selbst berichtet nicht über die Himmelfahrt und er packt diesen Missionsbefehl direkt hinter dieser Geschichte von der Auferstehung Jesu. Wir feiern Himmelfahrt ja erst in 40 Tagen am 26. Mai und Matthäus berichtet nichts über die Zeit, die dazwischen liegt. Das müssen wir zu Hause als Hausaufgabe in den anderen Evangelien nachlesen. Christus ist auferstanden. Mit dieser Nachricht wurden wir heute begrüßt und wir haben geantwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Und genau diese Nachricht erreicht schon seit circa 2000 Jahren die verschiedenen Generationen. Vor circa 2000 Jahren wurde sie zum ersten Mal überbracht. Aber wie hörten die verschiedenen Menschengruppen diese eine Nachricht und wie reagierten sie darauf? In der Predigt heute soll es darum gehen, dass wir die gleiche Botschaft mit unterschiedlichen Ohren hören können und eben verschieden darauf reagieren. Das Predigtthema heute habe ich überschrieben mit die vier Seiten der Auferstehungsnachricht. Bestimmt kennt der eine oder andere das Kommunikationsmodell von Friedemann und Schulz von Thun, die vier Seiten einer Nachricht. Wer kennt es? Ja, einige. Ich wiederhole es kurz. Ich sage, worum es geht. Dieser Kommunikationswissenschaftler, der ging davon aus, dass jede Nachricht vier Ebenen enthält. Jede Mitteilung soll also vier verschiedene Aspekte enthalten. Er sprach von einem Sachinhalt, da geht es einfach um die Sache, die rübergebracht werden soll. Diese Nachricht kann falsch sein, sie kann wahr sein, relevant, irrelevant. Auf der anderen Ebene trifft man mit jeder Nachricht aber auch eine Selbstaussage, eine Selbstoffenbarung. Man tut etwas über sich selbst kund. Da schwingen zum Beispiel Gefühle mit, Bedürfnisse, eigene Werte, was einem wichtig ist. Auf der dritten Ebene ist die Beziehungsebene, da wird deutlich, wie das Verhältnis zwischen dem Sender und dem Empfänger ist. Und die letzte Ebene ist die Aufforderung, der Appell. Manchmal sehr direkt formuliert, manchmal auch sehr indirekt, wird zu einer Handlung aufgefordert. Die Nachricht soll ja etwas bewirken. Probleme kann es da geben, wenn der eine mit einem Schnabel die Information sendet, aber der andere mit einem anderen Ohr hört. Also, dass die Ebene nicht ganz klar ist. Ein Beispiel. Ich bin ja im Rettungsdienst beschäftigt und stellt euch vor, da kommt eines Tages mein Wachenleiter zu mir und mit dem einfachen Satz, der Rettungswagen ist dreckig. Was möchte er damit sagen? Auf der einen Seite stellt er fest, die Tatsache, da ist tatsächlich Schmutz an diesem Fahrzeug dran. Aber vielleicht macht er auch damit deutlich, dass er es nicht mag, wenn der Rettungswagen so in der Fahrzeughalle steht. Er möchte ein sauberes Auto dastehen haben. Vielleicht will er auch deutlich machen, dass er in der Rangordnung über mir steht. Das ist unsere Beziehung. Er hat das Recht, mir zu sagen, was ich während des Dienstes tun soll. Und vielleicht unter Umständen will er damit auch sagen, dass ich jetzt losgehen soll und den Rettungswagen waschen soll. Anderes Szenario, gleicher Satz. Ich gehe zum Wachenleiter und sage, der Rettungswagen ist dreckig. Ich werde mich beeilen zu sagen, dass ich das nicht so gemeint habe, dass er jetzt gehen soll und den Rettungswagen waschen soll. Der Sachinhalt ist der gleiche. Das Auto ist immer noch dreckig, aber vielleicht will ich ihn einfach in Kenntnis setzen, dass die Kollegen von der Schicht vorher das versäumt haben und sie versäumen es immer wieder. Vielleicht kann er als Wachenleiter ja mal was tun. Aber vielleicht drücke ich auch etwas damit aus. Ich sage, ich bin frustriert. Ich habe den heute Morgen schon mal gewaschen und dann kam dieser Einsatz im Wald und alles war umsonst gewesen. Ich kann ihn noch mal waschen. Ich denke, das Prinzip ist klar geworden. Als Sender habe ich eine Verantwortung, wie eine Botschaft gehört oder rübergebracht werden soll. Aber auch als Empfänger habe ich eine Verantwortung und ich kann entscheiden, wie ich hören will. Und diese vier Ebenen möchte ich mal auf dieser Auferstehungsnachricht anwenden, die wir in Matthäus Kapitel 28 finden. Dieses Kapitel berichtet im Grunde genommen über vier Ereignisse. Zum einen, da ist diese Begegnung zwischen Engel und Soldaten und Frauen. Dann begegnet Jesus den Frauen. Als drittes gibt es ein Treffen zwischen diesen Wachsoldaten, die weggelaufen sind, mit den führenden Priestern und Ältesten. Und ganz zum Schluss, Jesus trifft sich mit seinen Jüngern. Und das Kapitel berichtet auch über die verschiedenen Reaktionen auf diese verschiedenen Nachrichten. Die Wächter haut es im ersten Moment um, bei der Begegnung mit dem Engel. Sie zittern und laufen zu den führenden Priestern und erstatten ihnen Bericht, was passiert ist. Wohlgemerkt, sie laufen nicht zu Pilatus, bei dem der eigentlich ihr Chef ist. Die Reaktion der führenden Priester lässt sich vielleicht nur indirekt aus dem Text erahnen, aber aus dem Kapitel vorher hat man sehen können, sie hatten für diese Sicherheitsmaßnahmen gesorgt. Sie sind zu Pilatus gegangen und haben um diese Wachsoldaten gebeten und um die Versiegelung dieses Grabes. Sie wollten sicher gehen, dass dieser Jesus nicht gestohlen wird. Also sie hatten Angst, dass Jesu Grab plötzlich leer sein würde. Die Frauen, die sind auch erschreckt, aber hinterher doch voller Freude, als sie Jesus zu Füßen fallen, ihren Meister treffen. Und die Jünger, die werfen sich am Ende ebenfalls vor Jesu Füßen hin und beten ihn ein. Einige zweifeln aber immer noch. Matthäus 28 ist dafür bekannt für den Missionsbefehl. Ja, die letzten Verse. Im Grunde genommen gibt es aber hier vier Missionsbefehle. Zum einen, der Engel schickt die Frauen auf eine Mission. Sie sollen nämlich seinen Jüngern, Jesu Jüngern, von der Auferstehung berichten und ihnen sagen, dass sie nach Galiläa gehen sollen, denn dort möchte Jesus sie treffen. Jesus schickt die Frauen ebenfalls mit dem gleichen Auftrag los, die gleiche Mission. Den Jüngern soll berichtet werden, Jesus ist auferstanden und möchte sie treffen. Die Soldaten, die berichten ebenfalls von diesem gleichen Ereignis, und sie erhalten auch eine Mission, nämlich eine Lüge in die Welt zu setzen, dass Jesus nicht auferstanden sei, sondern von den Jüngern gestohlen worden sei. Und der berühmteste Missionsbefehl natürlich geht an die Jünger von Jesus in Galiläa. Sie sollen zu allen Völkern gehen, die Menschen zu Jüngern machen, sie taufen und sie lehren. Kommen wir zu unserer ersten Ebene, die Sachebene. Matthäus berichtet in erster Linie einmal hier von der Auferstehung Jesu. Es ist ein Bericht. Er tut es auf einer anderen Weise als die anderen Evangelisten, weil er einfach einen anderen Schwerpunkt hat. Ihm ist eine bestimmte Sache vielleicht wichtig. Er liefert hier den Leser zwei Erklärungen für diese unterschiedlichen Nachrichten. Zum einen, Jesus ist auferstanden, wahrhaftig. Und auf der anderen Seite, Jesus ist nicht auferstanden, er ist gestohlen worden. Wie konnte das sein? Die Frauen und die Soldaten haben doch das Gleiche erlebt und hinterher kommt etwas sehr, sehr Unterschiedliches bei rum. Es war doch die gleiche Uhrzeit, der gleiche Ort, die gleichen Menschen da gewesen. Das war doch Tatsache gewesen. Drei Tatsachen waren nicht zu leugnen und die werden auch heute im Grunde genommen nicht geleugnet. Jesus hat gelebt, Jesus ist gekreuzigt worden, er ist begraben worden und das Grab ist leer. Die Frauen werden den Jüngern bestimmt das Gleiche berichtet haben, so wie die Soldaten den führenden Priestern. Trotzdem ist die Reaktion anders. Die einen leugnen die Auferstehung, die anderen bezeugen die Auferstehung. Dabei ist der Engel doch sehr klar in seiner Kommunikation. Er lädt dazu ein, in das leere Grab zu schauen und zu sehen, das Grab ist leer. Und er macht den Frauen Mut, sich von der Tatsache zu überzeugen. Kommt her, es ist eine Einladung. Aber wie sieht es mit der anderen Botschaft aus? Die führenden Priester beschließen, dass es einfach nicht sein kann, dass jemand von den Toten aufersteht. Der Großteil dieser führenden Priester, das waren die Sadduzäer. Und die glaubten eh nicht an Engel und die glaubten eh nicht an Auferstehung. Also es passte nicht in ihr Weltbild, in ihr Gottesbild, in ihr Menschenbild und es durfte nicht sein. Man sucht sich eine andere Erklärung und so setzt man diese Lüge in die Welt und bezahlt viel Geld dafür. Durch Macht und Geld wird die Wahrheit hier zurechtgebogen. Habt ihr das vielleicht auch mal erlebt, dass ihr etwas vermeintlich ganz sachlich und fundiert in einer WhatsApp-Gruppe zum Beispiel reinschreibt und plötzlich wird sehr, sehr unterschiedlich in der Gruppe darauf reagiert? Der eine fühlt sich angeschrien, obwohl du ganz sachlich nur gewesen bist, deiner Meinung nach. Der zweite meint, ja, du spielst dich als Chef auf. Und der dritte, der hat vielleicht einen Handlungsauftrag daraus gelesen und entschuldigt sich jetzt dafür, er hat keine Zeit, um das umzusetzen. Aber eigentlich wolltest du nur eine Sache mitteilen. Da heißt es vielleicht, etwas klarer in der Kommunikation zu werden. Also, was sehen wir daraus? Nur weil man jemanden von der Auferstehung berichtet, heißt es nicht unbedingt, dass das am Ende auch so geglaubt wird, dass auf eine Art darauf reagiert wird, die du auch erwartet hast. Vielleicht wird es dir helfen, wenn du die Osterpredigten aus den letzten Jahren hier auf der Webseite dieser Gemeinde nachhörst. Ja, da ging es oft darum, was für Indizien haben wir dafür, dass Jesus wirklich tatsächlich auferstanden ist. Und dann hilft es dir vielleicht, die Auferstehungsbotschaft gut rüberzubringen, klar rüberzubringen, sodass man der Auferstehungsbotschaft vertrauen kann, dass man ihr glauben darf. Aber es wird keine Garantie dafür sein, dass man euch glauben wird. Deine Mission ist es, die Auferstehungsnachricht so klar wie möglich, so gut wie möglich rüberzubringen. Aber vielleicht bist du nicht derjenige, der diese Nachricht weiterleitet, sondern sie empfängt, sie vielleicht zum ersten Mal bewusst hört. Auch du hast dann eine Verantwortung. Wie hörst du diese Nachricht? Lässt du dich auf der Sachebene auf Argumente ein? Oder bist du vielleicht wie diese Priester, die einfach sagen, nein, das passt nicht in mein Weltbild, in mein Menschenbild, in mein Gottesbild, es darf nicht sein. Die Auferstehung gibt es nicht. Von vornherein voreingenommen sein. Das Zweite, die Selbstoffenbarung. Der Engel offenbart sich hier sehr, sehr deutlich. Ja, das Wochenende dieser Frauen war sehr turbulent gewesen, voller Traurigkeit, Enttäuschung, vielleicht auch Wut. Und so kommen sie zu diesem Grab in der Morgendämmerung und möchten ihrem Herrn und Meister die letzte Ehre und Liebe erweisen. Und in den anderen Evangelien erfahren wir auch, dass sie sich auf dem Weg dahin Gedanken gemacht haben. Ja, wer wird diesen großen Stein denn wegwälzen? Und wie werden die Soldaten darauf reagieren, wenn wir da Jesus besuchen wollen? Und plötzlich diese Erscheinung, das Erdbeben, der Engel tritt auf wie ein Blitz, blendet die Anwesenden. Und mit Getöse wird der Stein weggewälzt, er setzt sich drauf und die sonst so tapferen Soldaten fallen vor Schreck um. Ja, was kann man denn von den Frauen da erwarten für Reaktionen? Was für eine Selbstoffenbarung hier beim Engel. Er kommt mit Glanz und Gloria, aber was sagt das alles über die Auferstehungsnachricht aus? Das Erste, was der Engel sagt, steht im Kontrast zu dem, wie er auftritt. die Frauen fürchten sich. Und was sagt der Engel? Fürchtet euch nicht. Da ist so ein kleiner Widerspruch. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und auch Jesus sagt es den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Den Jüngern sagt Jesus, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, also könnt ihr gehen in meinem Namen, und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Der Engel und auch Jesus nehmen die Angst wahr und nehmen diese Angst mit dieser Zusage. Kommunikationswissenschaftler sagen, dass das, was gesagt wird, der Inhalt, oft nur 10% der Kommunikation ausmacht. Viel lauter spricht die Mimik und die Gestik, die Tonhöhe, die Geschwindigkeit, mit der man redet, die Betonung und so weiter. All das ist sehr furchteinflößend hier bei dem Engel, aber er möchte den Frauen keinen Schreck einjagen. Sein Auftreten betont einfach diese Wichtigkeit, diese Besonderheit dieser Nachricht. Er macht deutlich, der Tod ist besiegt, der Auferstandene kann nicht im Grab eingesperrt werden, der Stein muss weg, die Wachen müssen besiegt werden und diese Wachen werden besiegt, nicht durch einen Kampf, sondern einfach durch die Anwesenheit dieses Engels. Hat der Engel Erfolg mit seiner Botschaft? Jawohl. Die Frauen haben zwar noch ein wenig Angst, aber ihre Traurigkeit wird in Freude umgekehrt. Wie ist es bei der anderen Botschaft, bei der Lüge? Was sagen die Priester mit ihrer Botschaft an die Soldaten über sich selbst aus? Sie sagen aus, dass sie korrupt sind, dass sie bestechen wollen, dass sie Angst haben vor der Auferstehung, denn wenn es Auferstehung gibt, dann fällt ihr Kartenhaus ineinander zusammen. Sie sehen sich tatsächlich selbst als Verlierer. Ihr Plan, dieses Grab zu bewachen, diesen Toten zu bewachen, dass er nicht rausgebracht wird, ist gescheitert. Das Grab ist leer. Aber auch sie hatten Erfolg mit ihrer falschen Nachricht. Die Soldaten lassen sich bestechen mit viel Geld. Und sie werden zum Botschafter dieser Lüge. Die Soldaten vertrauten diesen verlogenen Priestern, dass diese bei Pilatus für sie Fürsprache einlegen würde, wenn der dahinter kommen würde. Was mit diesen Soldaten weiter passierte, ob sie tatsächlich noch weiter lang leben durften oder nicht, ob sie all ihr Geld dann irgendwann mal ausgegeben haben, wissen wir nicht und auch nicht, ob Pilatus sich überhaupt für diesen Auferstandenen interessiert hatte. So wird diese Ebene der Selbstoffenbarung deutlich. Eine kurze andere Verdeutlichung vielleicht dafür ist, eine junge Dame berichtete mal vom Besuch ihrer Mutter. Sie ist gerade frisch eingezogen in ihre Wohnung. Jetzt kommt die Mutter zu Besuch und noch bevor sie einen Schritt in die Wohnung setzt, ist die Aussage der Mutter, die Gardinen passen nicht zu den Polstern deiner Möbel. Fast hätte sie wie immer auf einer Beziehungsebene geantwortet mit, mir gefällt's aber. Aber wie wäre dann die Reaktion der Mutter gewesen? Vielleicht hätte sie weiter ausgeführt, naja, ich will ja nichts über deinen Geschmack sagen, aber vielleicht hättest du einen Profi daran lassen müssen und so weiter. Stattdessen antwortet diese Tochter, das stört dich. Sie nimmt diese Selbstoffenbarung der Mutter kund und plötzlich ist der Dialog ein ganz anderer. Die Mutter fängt an, darüber zu reden, ja, sie richtet gerade auch ihre eigene Wohnung neu ein, und sie ist da auch nicht immer zufrieden mit sich selbst und so. Die Tochter stellt fest, einfach weil sie nicht auf gewohnte Art und Weise reagiert hat, sondern einfach die Selbstoffenbarung der Mutter in Worte gefasst hat, ist ein Dialog entstanden und sie haben eine Zeit verbracht ohne Zank und Streit, so wie es sehr oft vorkommt. Die Ebene der Selbstoffenbarung. Sind wir uns bewusst, dass wenn wir über die Auferstehung jemandem etwas berichten, dass wir dann auch etwas über uns aussagen? fragen wir uns, wie wir auf unseren Gegenüber wirken. Was sehen die? Sehen die jemanden, der wirklich von dieser Nachricht überzeugt ist, leidenschaftlich darüber redet, oder jemanden, der ängstlich ist, Angst davor hat, ausgelacht zu werden? Das ist nämlich dem Paulus auf seiner zweiten Missionsreise in Athen passiert. Ihm war es egal. Sehen die Menschen jemanden, der einfach nur Quatsch erzählt, der vielleicht furchteinflößend wirkt? Die Botschaft von der Auferstehung ist eine Botschaft gegen Angst. Es ist eine Botschaft der Freude. Lasst uns unsere Absichten, wenn wir die Auferstehungsnachricht weitergeben, unsere Absichten und Wünsche, unsere Werte klar formulieren und rüberbringen. Aber wenn du auf der Seite des Empfängers bist, des Hörers, hast du auch wieder eine Verantwortung. Interpretierst du die Nachricht richtig, die Absichten, die dahinter stecken? Fordere dir eine Erklärung heraus. Warum ist dir diese Auferstehungsnachricht wichtig? Warum willst du, dass ich von Jesus, dem Auferstandenen, höre? Geh sicher, dass du keine falschen Absichten unterstellst und nur das hörst, was du hören möchtest. Die Beziehungsebene, die lässt sich vielleicht etwas schwierig abgrenzen von dieser Ebene der Selbstoffenbarung. Was lässt sich über den Engel und die Beziehung zu den Frauen ausdrücken? Ja, vielleicht war da viel Mimik, Gestik, Lautstärke, Betonung und so mit dabei, was jetzt wir uns nur vorstellen können. Aber dieser Auftritt ist einfach sehr fulminant. Was bezweckt der Engel mit diesem Auftreten? Warum so dramatisch? Hätte es nicht irgendwie ruhiger vonstatten gehen? Es ist ja noch früh morgens. Hat er Spaß daran, Leute zu erschrecken? Nein, im Gegenteil. Der Engel zeigt sich verständnisvoll und empathisch. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er zeigt sich verständnisvoll. Er erkennt, was diese Frauen erlebt haben und was sie beschäftigt, und er geht darauf ein. Und dann kommt diese gute Nachricht an die Frauen. Der Weg war umsonst. Das Grab ist leer. Er ist auferstanden. Und er weiß bestimmt auch, dass die Frauen neugierig sind und wirklich nachschauen wollen, ob das Grab wirklich leer ist. Und er macht ihnen keine Vorwürfe, sondern lädt sie ein, kommt, schaut. Aber dann geht auch schnell und tragt diese Botschaft weiter. Der Engel versteht sich als Bote, der die Frauen zur Botschafterin dieser Auferstehungsnachricht weitersenden soll. Die Botschaft ist, trag die Botschaft vom leeren Grab zu den Jüngern. Sein ganzes Auftreten macht die Botschaft des Engels also glaubwürdig. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Das ist so die Beziehung zwischen Engel und Frauen. Die Beziehung zwischen Jesus und den Frauen. Jesus begegnet ihnen einfach und sagt ihnen einfach ein Shalom. Seid gegrüßt. Die Frauen laufen zu ihrem Meister. Sie fallen ihm zu Füßen, beten ihn an. All das, was sie über diesen toten Jesus geglaubt haben, hat sich als Lüge herausgestellt. Ihr Meister lebt, er ist nicht tot. So wie der Engel die Frauen sendet, sendet auch Jesus. Er ist der Sender, sie sind die Beauftragten. Und er sendet die Frauen zu seinen Brüdern, sagt Jesus. Das macht er deutlich, die Beziehung zwischen Jesus und den Jüngern. Er ist Gott, Mensch geworden in Jesus und bezeichnet hier die Jünger als Brüder. Was ist das für eine andere Beziehung, als die Juden damals zu Jahwe, dem heiligen Gott, hatten? Die Beziehung zwischen Soldaten und diesen führenden Priestern, eigentlich sind sie Feinde, die Juden und die Römer, aber die gemeinsame Feindschaft gegen diesen Jesus verbindet sie. Sie machen sich voneinander abhängig, eine Hand wäscht die andere. Das Leben der Soldaten hängt von der Fürsprache der Priester bei Pilatus ab und gleichzeitig hängt die Glaubwürdigkeit der Lüge der Priester wiederum von dem Zeugnis der Soldaten ab. Sie allein kommen als falsche Zeugen in Frage. Bei der Auferstehungsnachricht wird die, die Beziehung deutlich zu dem, dem wir sie bringen, aber auch die Auferstehungsnachricht, von wem wir sie gehört haben. Von Luther wird berichtet, dass er mal einige Tage lang sehr niedergeschlagen war und voller Sorgen. Und plötzlich trat seine Frau, die Katharina, in Trauerkleidung ins Zimmer. Und Luther fragte, ja, wer ist denn gestorben? Und sie antwortete, Gott ist gestorben. Und Luther verstand diese Nachricht. Gott ist nicht gestorben. Alle Sorgen haben nicht das letzte Wort. Weil Gott lebt, weil Jesus auferstanden ist, dürfen wir mit Freude in die Zukunft blicken. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Wir dürfen in Beziehung mit ihm leben, weil eine Beziehung mit einem Toten, die ist nicht sehr sinnvoll. Und auch so eine mystische Erklärung, dass er in uns weiterlebt, in unseren Gedanken, in unseren Taten, all das ist nicht wirklich greifbar. Er ist unser Meister, er ist der Herrscher über Himmel und Erde, ihm ist alle Macht gegeben und er will unser Bruder sein. Lädst du, wenn du über die Auferstehung redest, zu dieser Familie ein? Wir dürfen Teil davon sein. Wenn du nicht Teil dieser Familie Gottes bist, suche weiter. Jesus wird dich finden. Es braucht einen Vertrauensvorschuss, aber es lohnt sich. Traurigkeit wird in Freude verwandelt. So kommen wir auch schon zur letzten Ebene, die Appellebene. Die Auferstehungsnachricht macht bei den Frauen nicht Halt. Die Frauen tragen die Botschaft weiter an die Jünger. Aber auch bei den Jüngern ist nicht Halt. Jesus schickt sie mit der gleichen Botschaft weiter. Sie sollen in die ganze Welt hinausgehen und das berichten, was sie gelernt haben. Die Auferstehungsnachricht ist eine Nachricht, die weitererzählt werden will. Obwohl sie so unbegreiflich ist und so unlogisch klingt, sie macht nicht in Israel Halt, diese Botschaft. Sie überwindet die Grenzen, nationale Grenzen. Sie überwindet soziale Grenzen. Und sie übersteigt auch unser begrenztes Denken. Die Auferstehungsnachricht setzt sich von Generation zu Generation weiter durch. Es ist unsere Aufgabe, unserer Generation den auferstandenen Jesus weiterzugeben. Da steckt dieser Appell, diese Aufforderung drin. Und zwar trotz aller Lügen, auch diese Nachricht, dass Jesus nicht auferstanden ist, die gibt es auch heutzutage immer noch. Leider auch in manchen Kirchen und Gemeinden. Ja, Jesus ist nicht wirklich auferstanden. Trotz aller logischen Gegenargumente, trotz Verfolgung, trotz Anfeindung wird diese Botschaft weiter verkündigt. Denn am Ende bewirkt sie Freude statt Angst. Die Appellebene. Wenn du von der Auferstehung gehört hast, dann sag es weiter. Wir Rettungsdienstler, wir hören sehr, sehr stark mit diesem Appellohr. Wenn etwas gesagt wird, laufen wir los und versuchen zu helfen. Wir wollen aktiv werden. Ein Kollege von mir erzählte mal von einer Situation, in der er mit seiner Frau auf der Couch saß und sie ist von Berufswegen her viel mit Zahlen beschäftigt und so und sie hört sehr stark auf dieser Sachebene, er auf der Appellebene und so trug es sich mal zu, dass sie auf dieser Couch saßen und sie sagte den Satz, ich habe Durst. Was macht er? Er springt auf und will ihr ein Glas Wasser holen. Das wollte sie aber nicht. Sie sagte, ich bin groß genug, ich kann mir selbst Wasser holen. Er hatte jedoch diesen Appell rausgehört. Wir sehen, jede Botschaft enthält diese vier Ebenen und lass mich diese vier Ebenen nochmal zusammenfassen. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Das ist die Tatsache. Ob du dieser Aussage glaubst oder nicht, liegt in deiner Verantwortung. Mit allen Konsequenzen. Der Auferstandene hat den Tod besiegt. Ihm gehört alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er ist bei uns alle Tage bis zum Ende der Welt. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten. Er ist unser Bruder. Jesus begegnet uns als dieser Bruder und nicht als korrupter Tyrann. Er findet die, die ihn suchen. Der Auferstandene ist der Sendende und der, der den Missionsbefehl gibt. Wir sind die Empfänger, die Beauftragten. Mit seiner Autorität dürfen wir durch die Welt gehen und von der Auferstehung weitersagen. Das waren die vier Seiten der Auferstehungsnachricht. Amen.